Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christoph Spannenbauer. Wir sind immer noch dabei, die Perlen der Weisheit aufzureihen, buddhistischer Weisheit. Silvia, heute werden wir den Mut aufreihen auf unsere Perlenkette. Du hast ja in deinem Buch ein Zen-Zitat vorangestellt im Kapitel Mut, in dem ja die erste Anrufung lautet: Der Wesen sind unendlich viele, ich gelobe sie alle zu retten. Das ist natürlich schon eine mutige Aussage und das würde ich gern etwas von dir zu dem Thema Mut und buddhistische Weisheit hören.
Ja, der Wesen sind unendlich viele, ich gelobe sie alle zu retten, ist natürlich keine Handlungsanweisung oder kein Vorsatz für die nächsten 8 Wochen, ich mache dann das und das und das und dann klappt es, sondern es ist eher eine Ausrichtung, es ist eine Absicht. Ich möchte einfach so gut es geht Menschen unterstützen, dass sie sich selber helfen können, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch wo sie Unterstützung brauchen, Großzügigkeit. Wenn sie materiell was brauchen, wenn sie Trost brauchen, wenn sie Dharma-Unterweisungen brauchen, dann das zu geben, was jetzt gerade angemessen ist und scheint. Scheint und vielleicht auch ist. Das ist erstmal eine Absicht.
Eine Absicht. Ja, wenn ich so weiter gucke, ist ja der Mut jetzt im Buddhismus nicht so häufig wirklich zitiert. Oder ich meine, wir finden ja sehr, sehr viele Zitate zum Thema Mitgefühl natürlich als Tugend. Der Mut wurde von Buddha eigentlich in der Form relativ selten hervorgehoben. Kannst du vielleicht mal auch den Zusammenhang von Mut und Mitgefühl an der Stelle vielleicht erläutern?
Also es gibt viele, also es ist richtig, Mut wird nicht explizit thematisiert, es gibt da auch keine Lehrreden dazu. Und so im Mahayana wird es eher implizit immer wieder angesprochen, weil wenn es dem Wohle aller Wesen dienen soll, was ich tue, das braucht auch eine Menge Mut. Und das ist in dem Sinne verwandt mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit tiefem Vertrauen, dass irgendwie werde ich Wege finden, für uns alle was Gutes zu bewirken, auch wenn ich das jetzt noch nicht weiß. Und verwandt damit ist auch die Energie. Virya, die Tatkraft, die Energie, die Ausdauer und es ist auch verwandt mit Geduld. Aber natürlich die Motivation ist, es gibt Leiden um mich herum und da ist die buddhistische Antwort Mitgefühl, mich einfühlen können, aber schon auch unterscheiden können, das ist dein Leid und das ist mein Leid, also keine Identifikation. Es geht ja nicht um Identifikation mit allem, was da ist, sondern ich sehe, du leidest, ich kann mich in gewissem Maße einfühlen. Das ist auch begrenzt, weil manche Menschen haben Dinge erlebt, die kann ich intellektuell nachvollziehen, aber ich weiß, dass es das gibt, aber ich kann es nicht emotional nachvollziehen. Das kann ich bei anderen Problemen eher, wenn ich die kenne. Aber dann gehört zum Mitgefühl halt auch dazu, ein gewisses Maß an starker Wunsch, das Leiden zu verringern und die Zuversicht, dass es möglich ist. Also sie sagen, da gehört auch Metta in dem Sinne und Freude dazu, der Blick auf das, was funktioniert und was als Ansatz dienen kann, einen Weg aus dem Leiden herauszufinden. Das ist ganz wichtig.
Und dazu braucht es ja dann, wenn ich das so richtig verstehe, ja auch wieder Mut, weil das heißt ja aus der, wie wir ja sagen, Komfortzone mal rauszugehen. Man kann sich im Buddhismus ja wunderbar in der Komfortzone einrichten, sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Ich kann auf dem Kissen sitzen bleiben, ich kann für die Welt meditieren, muss ja dann vielleicht nicht viel machen. Aber Mut würde ja in dem Fall Courage auch bedeuten, aus diesem schützenden Raum auch rauszugehen und mich der Welt ja dann zu stellen und zu sagen, ich handle ja auch im Außen. Verstehe ich das richtig?
Es ist richtig. Ich möchte aber kurz eine kulturphilosophische Bemerkung machen. Als der Buddha vor 2500 Jahren lehrte, waren die Menschen primär kollektiv strukturiert und da musste er betonen, Leute, setzt euch mal alleine irgendwo hin, geht alleine in den Wald, guckt mal, also fangt an mit der Selbstreflexion. Die haben ja einfach ihren Traditionen gefolgt und ihrer Familie und ihrer Kaste und so weiter. Das war eine andere Betonung. Wenn ich jetzt aber heute in unserer Zeit sage, bei 50% Single-Wohnungen in Berlin und Hamburg und München und so weiter, setz dich alleine in deine Wohnung und meditiere alleine, dann ist das, also kann das kontraproduktiv sein. Man muss einfach die Situation angucken, sind es Leute, die primär verwickelt sind in ihre Aufgaben und in ihre Zusammenhänge und überhaupt gar nicht über sich selber nachdenken, das gibt es ja auch, die einfach dem Leistungsdenken total verfallen und immer nur dauernd unterwegs sind. Und da muss man einfach ein bisschen gucken, je nachdem, was man den Menschen empfiehlt. Aber auf jeden Fall brauchen Menschen hier die Unterstützung, dass sie auch mal zurücktreten und mal gucken, was mache ich eigentlich den ganzen Tag. Weil viele Leute sagen mir auch wieder, weißt du, ich will ja gerne meditieren, aber ich habe überhaupt keine Zeit, weil ich muss mich um dies und das und jenes kümmern. Ich habe die Arbeit und dann habe ich mein Ehrenamt und dann habe ich noch meine Familie und dann habe ich dies und das und jenes. Und außerdem muss ich dauernd alle Nachrichten hören. Also man muss da gucken, wo man steht. Aber dann, also ich habe den Eindruck, gut, zu mir kommen eher die aktivistischen Menschen. Denen muss ich sagen, du darfst auch mal Pause machen. Also das mal als Kontext. Und dann ist halt die Frage, wo liegen meine Fähigkeiten? Also ich bin zum Beispiel, habe ich irgendwann gemerkt, ich bin keine Krankenschwester. Ich kenne mich medizinisch nicht besonders gut aus. Ich bin auch keine Juristin und so weiter. Was ich gut kann, also mit einem europäischen Begriff, würde ich sagen, ich bin Seelsorgerin. Ich versuche mit Menschen ins Gespräch zu kommen, herauszufinden, was ihre Anliegen sind und sie dann dazu unterstützen, dass sie ihren Alltag und die Reflexion des Alltags in der Meditation und die Beruhigung, Aktivität und Ruhe in eine gesunde Balance bringen. Das ist eigentlich mein Anliegen.
Ja, das ist gut nachvollziehbar. Und trotzdem werden wir heute über die eine Seite der Waagschale sprechen, und zwar über das, wie wieder aktiver eigentlich, das, was nach außen geht.
Ja, ja.
Und vielleicht nochmal, das hast du ja auch geschrieben, über den Mut als eine der vier Kardinaltugenden ja auch in der Antike. Und Thomas von Aquin sagte dann ja später mal, der Mut ist wie die Angel an der Tür, an der die anderen drei Kardinaltugenden mit dranhängen. Also scheint das schon ein ganz wichtiges Scharnier zu sein.
Unbedingt, unbedingt. Also ich meine, da folge ich auch der Antike, die sagt, weder Tollkühnheit, weder unvorsichtig einfach drauf los agieren, noch mutlos und ängstlich. Also es braucht ein gewisses Mittelmaß. Und für mich ist sehr inspirierend die Beschreibung von Virya bei den heilsamen Fähigkeiten, den Paramitas, die mir helfen, ans andere Ufer, vom Ufer der Verblendung ans Ufer des Erwartens zu gelangen. Das ist Energie, die man kriegt durch Freude am heilsamen Tun. Das ist die schönste Definition von Energie und Tatkraft, die ich je gelesen habe, auch Ausdauer oder gehört habe. Ich habe es natürlich auch gehört. Freude entsteht, also diese positive Art von Freude, nicht das aufgeregte Begeistertsein, das wäre wieder ein naher Feind von dieser Freude, sondern wenn ich etwas Heilsames tue und es heilsame Wirkungen hat, es für mich und andere hilfreich ist, dann entsteht mehr Energie. Und das wissen wir alle, wenn wir etwas tun, was Freude bereitet, dann ist mehr Energie da. Aber sie sagen immer, Energie und Sammlung bei den fünf Fähigkeiten müssen ein Gleichgewicht finden. Und es gibt kein objektives Gleichgewicht, sondern ein subjektives. Wie ist es bei mir? Aber ich finde dieses Zugang zur eigenen Energie zu finden eine extrem wichtige Tür. Ja, und da finde ich das Bild mit der Angel natürlich auch schön, wenn ich keine Energie habe, wenn ich enttäuscht oder ängstlich in der Ecke sitze, ja, kann ich auch nichts Heilsames bewirken, selbst wenn ich noch so tolle Ideen habe. Und da muss man jetzt darauf gucken, es gibt noch eine Qualität, die den Mut unterstützt und diese Durchsetzungsfähigkeit oder diese Ausdauer, das ist Geduld. Und das ist auch eine wunderschöne Beschreibung, die mich seit fast 40 Jahren inspiriert, seit ich die zum ersten Mal gehört habe. Wir brauchen Geduld, damit, dass es Konflikte geben wird mit mir selber und mit anderen. Also solange ich irgendwas empfinde, erlebe, tue, mache, Leuten begegne, wird es auch Konflikte geben. Denn Menschen sind Unikate. Wir sind zwar juristisch und bei uns bei den Wahlen gleichwertig, aber wir sind verschieden. Wir ticken unterschiedlich. Dann brauchen wir Geduld mit der Praxis, der Meditation. Weil man kann ja immer nur eine Richtung angeben. Man kann ein paar Bedingungen beschreiben bei Meditationspraxis. Wie sich das aber bei mir konkret auswirkt, in meiner Psyche, sage ich jetzt mal, mit meinen biografischen Prägungen, wenn ich ein leistungsbetonter Mensch bin, muss ich anders üben, als wenn ich eher Schwierigkeiten habe, morgens aus dem Bett rauszukommen. Ja, braucht man unterschiedliche Methoden, Anregungen, Überlegungen. Und zum Dritten, und das ist das Schwerste für uns hier im Westen, Geduld mit der Leerheit, mit der Aussage, es gibt keine in Worten konkret ausdrückbare Wahrheit. Es gibt auch da wieder immer nur Hinweise, probier es mal so, und da haben wir uns drüber verständigt, das nennen sie konventionelle Wahrheit. Man verständigt sich mit anderen über die Art und Weise, wie man das interpretiert. Ja, ich meine, englischer Tee oder deutscher Schwarztee mit Milch schmeckt etwas anders als tibetischer Tee. Als ich das zum ersten Mal getrunken hatte unter dem Oberbegriff, das ist Tee, darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Ich habe ihn fast ausgespuckt mit Salz und Butter drin, aber Schwarztee. Ja, das ist ein anderes kulturelles Verständnis, das ist nicht so schlimm, aber bei Rollen in der Geschäftswelt, bei Rollen in der Familie, da wird es, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen, sehr leicht konfliktreich, weil man andere Vorstellungen hat. Und man kann nicht sagen, nur unsere ist richtig. Ich kann sagen, unsere flexibleren Rollenvorstellungen gefallen mir besser. Ja? Ich konnte als Mädchen 1968 studieren. Ich konnte wählen. Ja? Das war ein bisschen anders als meine Großmutter oder meine Urgroßmutter. Ja? So, also Geduld.
Und Mut, weil hätte es nicht viele Frauen gegeben, die ungeduldig gewesen wären und für ihr Wahlrecht gekämpft hätten, würden wir heute natürlich noch geduldig in unseren Küchen sitzen.
Ja, also man braucht nicht nur Geduld, sondern es ist wie ein Hilfsmittel. Wir brauchen Mut, auch neue Wege zu gehen. Und da brauchst du sehr viel Selbstvertrauen, um Mut zu haben. Und das lernt man halt auch nur, wenn man etwas ausprobiert. Und deswegen ist Mut auch eine Tugend, aber es ist auch immer riskant. Wenn man neue Wege gehen will, ist immer riskant. Weil man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Ja? Und deswegen probiert man aus, und es ist günstig, wenn man gute Beziehungen zu anderen hat, mit denen reden kann, vielleicht auch was zusammen ausprobieren, bestimmte Ansätze reflektieren. Was hältst du davon? Wollen wir das so machen? Wollen wir das anders machen? Also damit Mut fruchtbar wird und nicht Tollkühnheit, braucht es das Gespräch mit anderen und auch die Zusammenarbeit mit anderen. Aber Pioniere ecken an. Es ist so.
Ja, und du sagst ja eine Tugend, klar. Ich meine, Tugend ist ja im Sinne von Aristoteles und der antiken Philosophen ja immer etwas, dass man ja auch wirklich einübt, genau. Ein Musikinstrument. Ja. Ne? Das wird ja uns nicht jedem von uns in die Wiege gelegt. Ich glaube, es gibt Menschen, die sind von Natur aus forsch, ja, und mutig und gehen nach vorn. Das sieht man schon als Kinder. Und andere bleiben halt ein bisschen still zurück. Und also das heißt schon, oder wie die moderne Psychologie dann sagen würde, den Mutmuskel ein bisschen trainieren halt jeden Tag. Oder ich meine, Aristoteles hat eigentlich das Gleiche gemeint, glaube ich, als er sagte, ne? Wie die Lyra, können wir ja auch den Mut einüben.
Ich denke, alle Tugenden und alle heilsamen Qualitäten muss man einüben. Und mir ist da auch als große Inspiration, sind da die Hinweise, wie Vertrauen entsteht. Selbstvertrauen vor allen Dingen. Und da sprechen Sie davon, drei Arten des Lernens unterstützen drei Arten des Vertrauens. Wenn ich von anderen lernen kann, zuhören, lesen, dann gewinne ich Vertrauen in andere. Und das brauche ich das ganze Leben. Vorbilder. Und dann muss ich es ausprobieren, was ich sinnvoll finde. Ich probiere es im Alltag aus und dann entsteht Selbstvertrauen. Aber ich brauche trotzdem die Vorbilder. Und das war für mich bei Mut sehr wichtig. Meine Mutter war eine mutige Frau. Die hat mir später erzählt, da war ich dann schon in den 30ern. Da hat sie zu mir gesagt, Silvi, als der Krieg zu Ende war, da war sie 21 Jahre alt. Da hat sie gesagt, ich werde nie mehr einfach blind den Vorgaben anderer Leute folgen. Ich mache jetzt nur noch das, was ich selber wichtig finde. Weil die haben uns alle betrogen, die Politiker und so weiter, die Nazis. Und sie war sehr wütend damals. Und das hat sie mir vorgelebt. Die war mutig, die hat ausprobiert. Und dann ist man manchmal auch was schief gegangen und sagt, na und? Das kriegen wir schon hin, irgendwie. Ja? Also das war ein Vorbild, das braucht man. Und da muss man es aber auch selber ausprobieren. Und wenn man scheitert, hat meine Mutter mich nicht beschimpft oder so, sondern ja, probier es halt nächstes Mal so und so und so und hast das schon mal überlegt. Die hat mir sehr viel Freiheiten gelassen, hat gesagt, denk selber nach, probier aus. Aber dann kann man es noch mehr vertiefen und das, da sprechen halt die Buddhisten von der dritten Art des Lernens, in der Meditation das nochmal sozusagen integrieren in den Alltag. Also sich auch, das habe ich bei den Tibetern gelernt, sich eine schwierige Situation vorzustellen und die dann innerlich durchzuspielen mit Hilfe der buddhistischen Lehren. Also was brauchst du da mehr Geduld oder brauchst du da mehr Vertrauen oder brauchst du da mehr was auch immer. Und haben gesagt, spiel es einfach durch und wenn das schief gegangen ist, spiel es auch nochmal in der Meditation durch. Und das ist ja eigentlich das, was meditari bedeutet, lateinisch. In der christlichen Tradition, man denkt über Schriftzitate nach, man bewegt sie im Herzen, man bewegt oder man schaut Erfahrungen im Licht der Schrift an. Und die Buddhisten, also die Tibeter, haben mir beigebracht, meine Erfahrungen im Spiegel der buddhistischen Lehren zu reflektieren. Und dieser dritte Schritt ist auch sehr wichtig, weil das dann mit der Zeit so ein tieferes Vertrauen weckt, was auf Integration der Erfahrungen beruht. Also diese drei Arten des Lernens von anderen durch Ausprobieren, durch Meditation führt zu Vertrauen in andere, zu Selbstvertrauen und zu tiefem Vertrauen. Und ein Stück weit braucht man das einfach, wenn man mutig ist. Das ist nicht nur rationale Zuversicht. Ja, ich weiß und das und das und das habe ich berücksichtigt, deswegen wird es klappen. Das weiß man nie bei der Zukunft. Und mutige Menschen wagen es, Risiken einzugehen. Also finde ich schon sehr inspirierend, aber auch, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo man Risiken einging, 68 Abitur gemacht. Also da haben viele Leute was riskiert, aber viele sind auch auf die Nase gefallen und es sind gescheitert.
Also wie du das hochgezogen hast, die drei Bereiche. Und irgendwie ist in meiner Erinnerung Spur etwas, aber da kannst du mir bestimmt auf die Sprünge helfen. Es gibt auch im Buddhismus auch die Idee eines buddhistischen Kriegers, aber nicht im Sinne, wie der Westen es versteht, sondern kannst du mir da irgendwie auf die Sprünge helfen?
Also im Moment habe ich da überhaupt gar keine einzige Assoziation, sondern immer, dass man versucht, zwischen Streit, also bei rechter Rede, den Empfehlungen zur rechten Rede, zur angemessenen Rede, versucht, zerstrittene Menschen, Parteien zu versöhnen, indem man die positiven Seiten der anderen, also ist eine Möglichkeit, dass man nicht nur die Fehler sieht, sondern auch die Vorzüge. Und dass man immer wieder versucht, mit Geduld und so weiter zu vermitteln. Es gibt in den sogenannten Vajrayana, in den tantrischen Traditionen, das sogenannte zornige Mitgefühl und das Beispiel, was unsere Lamas immer gebracht haben, wenn ein kleines Kind auf das Feuer zurennt und die Hände ins Feuer legen will oder da aus dem Feuer ein Stück Holz rausholen will, da sagt man nicht, hallo Schatzilein, würdest du bitte vom Feuer weggehen, das ist gefährlich. Da brüllt man auch mal und reißt es vom Feuer weg, aber nicht aus Wut, sondern aus, sagen Sie manchmal, zornigem oder kraftvollem Mitgefühl. Man kann, man darf auch, das wird gesagt, wenn jemand dabei ist, jemand anders umzubringen oder zu schlagen, dann hat der Dalai Lama mal gesagt, und du hast gerade einen Regenschirm in der Hand, dann kannst du sagen, zum Wohle aller Wesen und hau ihm auf die Finger. Fand ich ein wunderschönes Beispiel. Ja.
Ja.
Oder einen Stock in der Hand oder irgendwas. Also wenn du jemanden abhalten kannst von einer bösen Tat, die anderen schadet, dann darfst du durchaus kraftvoll reagieren, aber nicht die Person zum Feindbild stilisieren, zum Bösen. Das ist ganz wichtig, also wieder die Absicht, die Einstellung. Also man muss nicht immer liebsäuseln. Man darf auch mal kraftvoll Stopp sagen, Grenzen setzen.
Also gegen das Handeln an sich vorgehen, nicht gegen den Menschen.
Da sind sich Hannah Arendt und die Buddhisten völlig einig, die Handlung kann böse sein, aber nicht der Mensch an sich. Sie unterscheidet immer zwischen die Person, hat Menschenwürde und so weiter, Menschenrecht und so weiter, gleichwertig. Und die Handlung, die kann aus Verblendung, aus falschen Ansichten, Meinungen, Vorurteilen unheilsam sein, böse sein, ja? Aber die Person nicht. Deswegen gibt es Wiedergutmachung, deswegen gibt es Verhandlungen und was weiß ich was, ja, Versöhnungskommissionen. Und da hat sie auch was Schönes, das ist jetzt nicht buddhistisch, aber ich integriere das in mein buddhistisches Verständnis. Sie sagt, Handeln hat Folgen, auf die müssen wir achten. Wir können sie aber nur abschätzen, wir können sie nicht wissen. Ja? Und sie sagt, Versprechen ordnet die Zukunft, die ungewiss ist. Ich verspreche dir, beim Umzug zu helfen. Wir machen einen Vertrag, ich liefere dir diese und jene Dinge. Ja, und so. Und verzeihen ordnet die Vergangenheit, die man nicht mehr ändern kann. Also wenn ich dich aus Unachtsamkeit, aus Egozentrik, aus, meistens ist es vermutlich Unachtsamkeit bei ethisch lebenden Menschen, aber man verletzt andere, immer wieder mal, dann kann man versuchen, zu verzeihen. Oder wenn du mich verletzt hast, ich verzeihe dir, ich entschuldige dich, ich nehme die Schuld von dir wieder zurück, die ich dir zugeschrieben habe. Aber das ist nicht einfach, weil beide Seiten einen neuen Blick auf die Situation und auf das, was geschehen ist, werfen müssen. Und Hannah Arendt hat immer bedauert, dass das Versprechen ist juristisch gefasst worden, ist in unserem Alltag auch rechtlich eingegangen. Während Verzeihen wurde immer den Kirchen, den Religionen zugeschoben und den Individuen. Das fängt jetzt erst in den letzten Jahrzehnten an mit Versöhnungskommissionen in Südafrika und so oder in anderen Regionen der Welt, dass man versucht, das auch juristisch irgendwie zu fassen. Aber es ist schwer, weil das ist schon passiert. Gut, Wiedergutmachung gibt es juristisch, aber ja. Verzeihen braucht ein großes Herz. Ich muss auch mich einfühlen können in eine schwierige Situation der anderen Person. Und manchmal gelingt es ja, wenn wir unseren Eltern verzeihen, dass sie in der Kindheit bestimmte Dinge gemacht haben, die wir nicht gut fanden. Ja? Wenn man kapiert, meine Eltern, Großeltern sind unter den und den Bedingungen aufgewachsen. Oder ja, wie auch immer, meine Freundin ist da, hat einen wunden Punkt und deswegen reagiert sie manchmal etwas heftig.
Ja. Ja, empfiehlt sich durchaus, den Podcast über Vergebung anzuhören, der ja auch, ne,
ja,
zu finden, ja, ist auf, ja, deiner Website unter Podcast. Und ja, ich meine, wir haben ja, du hast gerade das Herz erwähnt, es braucht ein großes Herz. Ich denke, es braucht auch ein mutiges Herz, haben ja auch einen Grund, wieso Courage,
genau.
Core, wieso das, der Herz. Mut natürlich mit dem Herzen,
ja,
ne,
ja,
im französischen, romanischen Sprachgebrauch so verbunden ist, ja, finde ich auch nochmal ganz spannend.
Ich auch, weil es ist klar, das ist keine rationale Haltung, Mut. Wenn man nur rational an eine Situation herangehen will, dann wird man die Risiken und Nebenwirkungen bedenken. Und wenn man sie nicht erkennt, dann geht man zu seiner Ärztin oder zum Arzt oder zum Apotheker bei Medikamenten. Und ansonsten sucht man immer Fachleute auf zu Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Aber es gibt Situationen, da muss man, wenn man irgendwas bewirken will, handeln. Und es braucht Mut. Und da kann man nicht alles abwägen. Da braucht es dieses, ich sage auch Selbstvertrauen, Gottvertrauen ist in manchen Situationen das Einzige, was hilft, wenn ich das mitkriege in Kriegsregionen, wie Menschen da sich gegenseitig unterstützen und helfen und Nahrung bringen und Flüchtlinge unterstützen. Es ist unglaublich, welcher Mut dazu gehört, in Krisenregionen zu helfen. Ja? Da braucht es da muss man sich ein Herz fassen, ja? Beherzt vorgehen. Ja? Also es braucht diese emotionale Wertschätzung der anderen, würde ich mal sagen. Emotionale Wertschätzung, ein Gespür für die Verbundenheit mit anderen, denke ich. Also es gehört ja auch zum Mitgefühl dazu. Das ist ja keine Kopfangelegenheit, sondern wir wissen viel darüber, dass wir verbunden sind, auch mit anderen Kontinenten, mit Menschen in anderen Regionen. Aber auch das reicht nicht, das intellektuelle Wissen. Aber wenn man sich verbunden fühlt, das kriegt man mit bei nahen Menschen. Ja, natürlich. Aber selbst wenn in der U-Bahn jemand stolpert, da muss ich nicht reflektieren, wäre es jetzt sinnvoll, diese Person zu stützen, sondern das ist eine spontane Aktion. Wenn jemand oder anfängt zu weinen, dann wende ich mich dieser Person zu und frage, kann ich Ihnen was helfen oder haben Sie es gerade schwer oder so. Und das macht man aus dem Gefühl von Verbundenheit heraus. Also ich denke, das hat auch dazu geführt, dass in manchen Sprachen das Herz beim Mut eine Rolle spielt. Ja. Ich meine, bei uns ja auch noch Mut. Gemüt ist ja auch eine Herzqualität, eine emotionale Qualität. Also ohne Herz geht es gar nicht. Also ohne ganzheitliche Beteiligung geht nicht. Also der Verstand reicht da nicht. Bei Mut braucht man Herz und natürlich auch den Körper. Ich muss sagen, was tun?
Ja, ja, schön. Ich glaube, da haben wir uns den Mut ganz gut genährt. Und ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, dann auch dazu eine Übung zu machen. Wie können wir denn mutig sein, vielleicht auch einüben? Oder wie können wir es denn in der Meditation einüben?
Das machen wir jetzt gerne.